Mein 24. Zundoku-Podcast, der stammt diesmal aus Wien. Nicht live, sondern aufgezeichnet. Ich saß mit dem Autor Michael Ziegel-Wagner im Servitenviertel vor der Servitenkirche. Die Kirche hört man manchmal. Manchmal hört man auch den Wind und manchmal hört man auch die Autos. Also bitte Verzeihung, falls die Tonqualität eher ein bisschen outdoor ist. Aber es war ein sehr nettes Gespräch und ich mag Michael ja sehr und ich mag auch seine Bücher sehr. Ich kenne ihn noch aus Frankfurt, weil er eine Zeit lang hier in der Redaktion der Titanic gearbeitet hat. Mittlerweile macht er das nicht mehr, sondern hat sich komplett aufs Bücherschreiben konzentriert. Das erste Buch heißt Der aufblasbare Kaiser und ist bei Rowohlt erschienen und zwar im Jahr, jetzt muss ich kurz gucken, 2014 und ist sogar auf der Longlist des Buchpreises gelandet. Vollkommen zu Recht natürlich. Ich habe mich mit Michael also morgens im Café Jelinek getroffen, kurz nachdem er das Kind in den Kindergarten gebracht hat. Und dann haben wir erstmal gefrühstückt. Das Café Jelinek ist von einem sehr angenehmen, angeranzten Charme. Und dann haben wir uns zu Fuß auf den Weg gemacht und haben dann die Maria-Hilfer-Straße hinter uns gelassen, sind weiter Richtung Freud spaziert und haben uns dann dort einen Kaffee gekauft, einen Mitnehm-Kaffee und haben uns dann auf die Bank gesetzt und haben geredet. Das wollte ich schon immer mal, ehrlich gesagt, weil ich finde das Buch für einen Debütroman eigentlich sehr untypisch, weil Debütromane ja immer meistens sehr autobiografisch sind und das ist eben genau das Gegenteil. Und warum das so ist und warum er eine weibliche Protagonistin gewählt hat und wie kompliziert das für ihn war beim Schreiben, das wollte ich auch unbedingt schon immer mal fragen und da hatte ich jetzt endlich die Gelegenheit dazu und konnte dann mit Michael Ziegel-Wagner ein bisschen babbeln. Und damit geht's auch schon los. Also du kommst ursprünglich aus St. Pölten. Und wie bist du denn jetzt eigentlich nach Wien gekommen?
Durch Studium, ganz klassisch.
Was hast du studiert?
Journalismus habe ich studiert.
Oh Gott.
Das war neu gegründet damals. Also es gab ja immer schon Publizistik an der Universität. Und damals wurde was gegründet. Das war eine Fachhochschule für Journalismus. Und das habe ich dann gelesen. War im Jahr 2003 direkt und habe mich beworben und bin da genommen worden. Und das war der erste Jahrgang und ist mir dahingehend entgegengekommen, dass eine Fachhochschule sowas ist wie eine Schule, wo man sich um nichts kümmern muss und es wird einem alles so gedanklich serviert. Und war alles recht chaotisch und hat, glaube ich, auch nicht so viel gebracht. Es war halt irgendwie was, was mit Schreiben zu tun gehabt hat, auch wenn es nicht richtig das war, was ich machen wollte. Aber
du wolltest da schon immer schreiben.
Ja, genau. Ja.
Und Literaturwissenschaft, so Theorie, war dann nicht so deins? Also wolltest du immer gleich so praktisch?
Ja, vielleicht wäre das eben meins gewesen, aber es hat sich halt damals einfach ergeben, dass dieses Institut gegründet worden ist. Mhm. Und dann habe ich gedacht, warum nicht? Das ist auch sowas, was man den Eltern gut verkaufen kann, weil damit kann man tendenziell auch schneller Geld verdienen oder ich weiß es nicht.
Ja, es ist halt was Praktisches, das kann ich schon
genau,
verstehen.
Genau, es ist schon alles sehr praktisch gewesen dort.
Ja. Also da haben wir eigentlich eine komplett komplementäre Laufbahn, weil ich habe ja eigentlich eher so was super Theoretisches studiert und bin jetzt irgendwie praktisch Journalist. Mhm. Und du bist aber nie Journalist geworden oder machst du
nie richtig, also ganz wenig, aber so im Studium ein bisschen, irgendwelche Chronikgeschichten und sowas. Aber dann, Titanic ist dann eben recht schnell gekommen.
Wie sind die an dich gekommen eigentlich? Hast du geschickt Zeug? Oder?
Ja, genau. Ich habe damals in Österreich, also in Wien auch schon ein bisschen was gemacht, was in satirische Richtung gegangen ist. Mhm. Sogar so richtig nach Robert Gernhardt-Vorbild so politische Sonette geschrieben.
Oh, geil.
Da hat es auch eine Zeitung gegeben, die hat das auch gedruckt, aber eben nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also nicht so regelmäßig, beziehungsweise dann halt wieder nicht gedruckt, ohne dass ich gewusst habe, warum und so. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann mal, das war immer noch während dem Studium, so den Wuteinfall, jetzt schicke ich mal was in Titanic, weil mal schauen, wie die das behandeln. Mhm. Und die waren dann so offen und so entgegenkommend.
Also eigentlich hast du aus Frustration an die Titanic
genau,
geschickt.
Ja. Hm.
Krass.
Und das hat sofort funktioniert und war sehr schön. Mhm. Und das war eigentlich aus Wien nicht gewohnt, weil ich hatte da immer die Erfahrung, so man möchte was machen. Mhm. Da gibt's dann erstmal 5 Türwärter, die sagen, ja, aber da haben wir schon unsere, die das schon länger machen und das schon besser machen und so. Versuchen Sie mal, schreiben Sie mal was über Straßenlaternen und schicken sie es ins Chronikressort und dann schauen wir weiter. Mhm. Ja,
das hat mich dann ein bisschen frustriert. Das sind dann so geschichtliche Sachen.
Ja, halt sowas über diese Wiedenkirche zum Beispiel, mhm, die man da gerade hört.
Ja,
genau. Wenn man da jetzt erforscht, seit wann steht die da oder ja, sowas halt. Das habe ich auch ein bisschen gemacht eben, so mit 22, 23 im Studium.
Gibt's denn in Österreich eigentlich sowas wie, wie dezidiert Satire oder so?
Da gibt's, also ich habe so eine These, die lautet, dass in Österreich Satire immer auf der Bühne steht.
Also so Kabarett.
Also immer Kabarett. Mhm. Was halt tendenziell dann auch oft recht gut ist, aber für geschriebene Satire sehe ich keine richtigen Publikationsmöglichkeiten. Beziehungsweise es gibt schon immer vereinzelt, aber es gibt keine die große Zeitschrift. Mhm.
Ja. Oder dann halt Literatur wahrscheinlich, oder?
Wie Literatur?
Also geht es dann in so eine Richtung, dass es dann wirklich satirische Literatur ist zwischen Buchdeckeln und so?
Möglich. Ich wüsste jetzt gerade nicht zum Beispiel, oder was meinst du jetzt?
Nee, also das, ich frage ja, ich frage sehr offen, also ich habe auch keine Ahnung. Aber ich könnte mir dann halt vorstellen, dass es dann wirklich so, halt nicht so als Zeitschrift, sondern dann wirklich als... als Roman oder als, dass es da so.
Dass es mehr satirische Romane gibt, oder?
Ja, gibt's, ich weiß nicht, ob das so ist. So ins Blaue gefragt.
Ja, es gibt ja so diese Tendenz, wo ich nicht weiß, ob das nur auf Wien sich bezieht oder überall so ist, dass die Leute immer alles machen wollen. Das heißt, da ist einer Kabarettist und dann muss er noch ein Buch schreiben und noch ein Musical schreiben und Bilder malen und sowas. Insofern. Sowas wie die Stermann-Bücher, das kommt ja auch aus dem Kabarettistischen.
Ach so, ja.
Ohne, dass ich das jetzt ganz genau verfolgt hätte.
Ja.
Aber, nein, ich meine, das Schöne, der große schöne Vorteil an Titanic ist ja, dass es diese...
Vielleicht ein Feuerzeug.
Bitte.
Ich bringe es Ihnen gleich
wieder. Danke. Titanic ist ja so eine schöne Plattform. Das heißt, wenn man eine Idee hat, muss man nicht ein Buch extra schreiben und einen Verlag finden, sondern kann da halt das immer...
Ja, und halt viele
da rein noch befüllen auch. Und viele Formen und viele Variationsmöglichkeiten hat. Ja. Und das ist in Österreich halt, da kenne ich nichts, was vergleichbar wäre.
Aber du hast ja dann doch auch das mit dem Roman in Angriff genommen. War das
ja, das habe ich ja immer schon. Also,
ach so, genau.
Davon bin ich ja eigentlich ausgegangen, das literarische Schreiben. Und dann hat ich geschaut, wie kann ich das ungefähr verwirklichen. Deswegen auch dieses Journalismusstudium, was natürlich Blödsinn ist, aber es geht immerhin in so eine schreibende Richtung. Und dann Titanic war natürlich noch enger gefasst, nämlich da kann man jetzt tatsächlich mal am Stil feilen und da ist man auch in der Themenwahl viel, viel freier. Mhm. Und es kommt noch das satirisch-humoristische dazu, was ich auch schon immer irgendwie latent gehabt habe, da dann halt manifest geworden ist.
Ich habe ja mein Problem, Romane ernst zu nehmen, die so gar keine Humorebene haben. Da ich immer denke, die blenden echt was aus, da fehlt was, da fehlt auch mir was.
Ja.
So.
Zum Beispiel?
Ja, so was halt so an deutscher, schwerer, ernster Gegenwartsliteratur so vor sich hin leidet. Da habe ich wirklich...
Danke. Dankeschön.
Da habe ich echt so ein bisschen ein Problem, das ernst zu nehmen, weil ich mir mal denke so, ja, blödeln diese Leute denn so gar nicht? Da fehlt wirklich so ein komplettes menschliches Spektrum an Emotionen.
Ja.
Also da wird sehr viel gefühlt und so. Ja. Aber... da wird nie was lustig gefunden. Und das irritiert mich immer sehr.
Ja, na gut, weil es dann halt was Sakrales kriegt.
Ja, ich kriege halt den halben Tag über irgendwas in mich hinein und denke mir so, das ist doch auch ein wichtiges Spektrum des Menschseins. Und warum wird das so mit Gewalt ausgeblendet? Also es kommt mir dann immer vor, wie es wird mit Gewalt irgendwie weggelassen.
Stimmt, das könnt ihr mir dann eigentlich nur so erklären, dass Autoren denken, sie zerstören da eine Aura oder sie entweihen irgendwie ihr Werk, indem sie vielleicht mal einen Witz machen würden.
Ja, wahrscheinlich.
Wobei das ja in jedem Buch funktionieren könnte und man hat ja tendenziell, also man hat ja immer Humor.
Eben.
Selbst wenn es jetzt das schwierigste, schlimmste Thema ist.
Eben.
Hin und wieder müsst ihr mal was aufblitzen.
Ja, also ich glaube gerade in so Situationen, wenn du... Oder mir ist das schon oft passiert, wenn man so gerade auf Beerdigungen ist oder so, was man sucht, dann krampfhaft auch irgendwas, was lustig ist, weil man es sonst halt echt nicht aushält.
Ist das bei Beerdigungen sogar eher das Gegenteil, dass man krampfhaft versucht, nichts lustig zu finden? Damit
vielleicht auch so, ja. Ja, aber das ist...
Ich hatte gerade einen Gedanken. Achso, es kann natürlich sein, dass die Leute einfach humorlos sind, die dann solche Bücher schreiben. Ja, aber ich weiß es nicht.
Ja, ich denke mir halt immer so, das ist Absicht und das ist nicht was, was so passiert, sondern ja. Vielleicht haben die ja doch irgendwie einen künstlerischen Gedanken dahinter. Und nicht einfach nur, die sind so.
Ja. Gut, da ist man dann in so einer Art schreiberischen Strategie drin. Wenn man dann denkt, man wird dann von gewissen Gruppen nicht ernst genommen, wenn man jetzt dies oder jenes macht, sondern man möchte da und dort ankommen. Also man möchte vielleicht irgendeinen Preis verliehen bekommen. Mhm. Und wenn dann jemand denken könnte, das ist ja nur ein Spaßbuch, dann wird schon mal gar nicht in Erwägung gezogen, oder?
Aber für dich war das schon immer irgendwie was, wo du auch wirklich hin wolltest, so das Komische.
Was ich hin wollte, war immer das Literarische.
Ah.
Also was heißt hinwollen?
So eine ja eben so diese Zugehörigkeit suchen oder was anstreben, gut finden und nachmachen ist ja auch unterschätzt.
Das ist nicht nur unterschätzt, sondern vor allem, das sollte man sich eingestehen, dass man ja das ständig macht. Ja. Dass man ständig Dinge versucht, genauso nur besser zu machen wie irgendein anderer. Aber da gibt es auch so einen Satz von Hans Zippert, der irgendwann gemeint hat, jeder, der anfängt, ist zuerst einmal zu 90% ein Kopist und dann kommt es halt irgendwann eh von selber raus.
Ja, klar.
Darf man sich auch gar nicht so viel Sorgen machen, glaube ich. Ja, und das Satirische war bei mir, das war wahrscheinlich irgendwie aus Notwehr. So.
Notwehr gegen?
Ja, so gegen das Leben allgemein oder wie ich es empfunden habe.
Das kann ich aber schon nachvollziehen. Ja, doch. So, wenn man so ein bisschen hadert und nicht weiß, wohin mit sich oder so, dann.
Und das Satirische ist ja nicht immer nur das Lustige. Nee. Es gibt ja auch ganz bittere Satire.
Ich glaube, das ist sowieso. Also, das ist, glaube ich, auch die ich irgendwie besser verstehen kann, so diese Notwehr-Satire. Mhm. Mir bleibt eben gerade nichts anderes übrig. Ja. Also kann ich auch so ein Ergeben in die Satire vielleicht.
Mhm. Ja, es ist ja eigentlich die Waffe. Also es kopiert das Starke und Mächtige und ist aber auch die Waffe dagegen. Weil was ist eine Satire letztlich? Das sind ja nur Buchstaben irgendwo. Oder Worte, die man auf irgendeiner Bühne sagt.
Aber dann ist das Mächtige wäre ja auch nur Buchstaben.
Nö, das Mächtige sind ja Dinge, die, also Gesetze und Herrschaften und das ist ja alles ganz real.
Und das kopiert die Satire mit Buchstaben.
Ja, die schleudert es halt zurück, oder?
Ja.
Nicht? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Aber vielleicht finde ich das noch raus. Also ich habe ja auch sehr viele Arbeitshypothesen und Dinge, die ich einfach noch nicht weiß oder noch nicht fertig durchdacht habe. Und das kriegt man auch nicht in den nächsten 10 Minuten wahrscheinlich raus, sondern das sind dann auch so Lebensprojekte.
Was wäre so eine Arbeitshypothese?
Also zum Beispiel eine Arbeitshypothese, die habe ich auch in diesem Podcast schon mal erwähnt, ist zum Beispiel die Gernhardtsche Kitsch-Definition.
Oh, wie geht die?
Und die Gernhardt sagte irgendwann in der Poetikvorlesung mal, Kitsch ist ungenau gefühlt.
Mhm.
Und ich versuche sie seitdem anzuwenden und bisher hat sie immer gepasst, weil es so wahnsinnig, ich finde es wahnsinnig schwierig, Kitsch zu definieren. Und bisher kam ich mit dieser Arbeitshypothese am besten klar und sie hat doch bisher am besten gepasst, aber ich versuche es immer wieder anzuwenden und einen Fall zu finden, wo es nicht hinhaut. Aber bisher haut es hin, aber vielleicht...
Ungenau.
Ungenau gefühlt.
Ja. Also ich würde sogar sagen, gedankenträg gefühlt. Das heißt, man entleiht sich ja, beim Kitsch entleiht man sich ja irgendwann ein Gefühl, oder?
Ja. Ja.
Es hängt natürlich auch von der Person selber ab. Also wenn jemand noch nie ein Wort gelesen hat und dann schreibt ein Gedicht und da reimt sich Herz auf Schmerz, dann kann man dem schwer vorwerfen, dass es kitschig ist, weil der ja gar nicht gewusst hat, was er macht. Für den ist es einfach originell.
Ja, gedankenträg, ja. Passt da vielleicht. Und handwerklich nicht wirklich durchdacht gefühlt. Ja, aber das sind solche Dinge.
Es gäbe halt dann immer jemanden, der kommt und sagt, ja, aber das ist immer noch nicht so originell. Weil das habe ich schon dort und dort gelesen. Also der noch gebildetere könnte der vielleicht dann immer Kitsch vorwerfen. Aber Kitsch ist ein interessanter Begriff, weil es will ja was. Mhm. Es will ja Kunst oder es will ja nur halt irgendwie auf einer Abkürzung, oder?
Ja. Es geht irgendwie nicht komplett bis zum Ende.
Mhm.
sondern nimmt irgendwo eine Abkürzung, ja. Ja, deswegen passt es wahrscheinlich mit der Trägheit ganz gut. Ja, aber ich denke, dass ich sowas wie Kitsch oder Satire, das ist sowas Komplexes. Da braucht man, glaube ich, auch wirklich Jahre, um das so zu verstehen und zu durchdenken. Und das ist wirklich so, das sind so Prozesse, die man so mit sich rumschleppt. Also ich zumindest schleppe das so mit mir rum und werde immer klüger dabei, hoffentlich. Und kriege immer mehr Schärfe rein vielleicht.
Ja, Satire ist ja auch ganz kompliziert, weil es da Ansätze oder Ansichten gibt. Es wäre eine Lebenseinstellung, was ich auch schon wieder einen kitschigen Gedanken finde. So von wegen, man ist jetzt immer auf, man hat jetzt immer die Stacheln aufgestellt und ist, wie sagt man da, ist immer auf Draht und hat immer die Schärfe, aber das stimmt, finde ich ja auch wieder gar nicht. Es kann ja auch eine Launensache sein oder man sagt einfach, es ist ein Genre. Mhm. Ich kann was satirisch betrachten oder ich kann etwas empathisch betrachten, wobei das jetzt auch wieder kein Gegensatz sein muss. Mhm. Ach, es ist kompliziert.
Es ist wirklich kompliziert, ne?
Ja. Also Satire ist ja auch Empathie, wenn sie gut gemacht ist, finde ich.
Ja.
Wenn du einen Gegenstand von innen so sehr durchdringst, dass du den Zuschauern zeigst, so, hier bricht's aber zusammen, dann musst du ja zuerst ganz viel Empathie aufwenden. Du musst dir zuerst reindenken in den ganzen Wahnsinn.
Ja, es ist nicht? Ja nicht nur kaputt machen, sondern es ist auch so ein bisschen die Sollbruchstelle finden. Erst
genau,
mal,
kaputt,
ne?
Machen ist so von außen mit der Abrissbirne, aber das kann ja jeder. Mhm. Aber, also ich wollte es jetzt gar nicht, aber weil du vorher über das Buchschreiben gesprochen hast, ich habe ein Buch geschrieben, in dem Monarchisten vorkommen und da ist halt auch langweilig zu sagen, das sind irgendwelche Spinner, die wollen halt was schon längst vorbei ist und wir machen uns jetzt schön gegenwärtig republikanisch lustig über deren Ideen. Da finde ich es viel interessanter, man denkt sich in die rein und was wollen die eigentlich und wo könnten die was haben, was wahrhaftig ist oder da finde ich, wird man der Sache gerecht. Mhm. Und es kann trotzdem satirisch sein am Ende. Aber es braucht erstmal das Reinklettern.
Ja. Wie kamst du, das ist immer so ein bisschen so eine blöde Frage, so, wie sind sie denn auf den Gedanken gekommen? Aber gab es irgendwie so, hattest du eine Begegnung mit Monarchisten?
Ja.
Ja?
Ja.
Zwar ziemlich, wahrscheinlich.
Ja, ziemlich genauso, wie es im zweiten Kapitel dann drin steht.
Inklusive Klingelschild, oder?
Am Klingelschild war irgendwas anderes. Nein, es war ein Freund, den ich von der Schule gekannt habe, der übrigens mich auch zu Titanic gebracht hat, weil bei dem habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Titanic-Hefte gelesen. Und der hat mir irgendwann mal darauf hingewiesen, dass es ein Monarchistentreffen gibt in Wien. Und zum damaligen Zeitpunkt habe ich auch noch gependelt, habe in Niederösterreich gewohnt und in Wien studiert. Mhm. Da haben wir das erst organisieren müssen, ob ich da am Abend überhaupt hingehen kann oder den letzten Zug versäumen, aber es hat mich interessiert.
Ja.
Ich habe nicht genau gewusst, warum. Der äußerliche Grund war, ich habe gerade begonnen, Journalismus zu studieren und gedacht, vielleicht kann man daraus irgendwas machen.
Mhm. Also im Zweifelsfall eine Reportage oder...
Genau, oder so, was weiß ich. Ja. Oder ich habe zumindest eine Ausrede, dass ich da hingehen kann und mit Leuten reden kann. Mhm. Und irgendwas anderes dürfte mich daran auch interessiert haben, was ich damals noch nicht genau gewusst habe. Mhm. Und dann bin ich halt hingekommen und habe mir vorgestellt, das ist jetzt ein Raum mit 100 Leuten, ich setze mich in die letzte Reihe und höre mir Vorträge an. Mhm. Und das war halt überhaupt nicht so, sondern ich habe geklingelt und... Es war dann, glaube ich, eh so eine Art Burschenschafter, der aufgemacht hat, oder wahrscheinlich katholische Studentenverbindung. Mhm. Und dann waren 6, 7 Leute, die schon recht angetrunken waren da drin und haben natürlich gemerkt, ich bin der Einzige, den sie nicht kennen. Mhm. Und ich war total im Mittelpunkt von denen. Und die haben mich interviewt dann eigentlich.
Und du hast dann wahrscheinlich erstmal gesagt, du bist neugierig und...
Ja, genau. Ja, ja. Ich habe mich dafür interessiert und bin neugierig und ja.
Ja.
Und da haben wir auch Notizen gemacht, vor allem um meinem Freund, der nicht dabei war, dann mitzuteilen, was da los war an dem Abend. Mhm. Da war sehr viel Bizarres los und von den Aussagen her. Mhm. Und das habe ich dann irgendwann ins Buch eingebaut, weil ich immer noch nicht gewusst habe, was hat mir eigentlich damals interessiert. Und, ja.
Ja, aber sowas schreibt man ja, glaube ich, auch, um es rauszufinden, oder?
Genau.
Ja.
Ja, ja. Glaube ich auch.
Weil man setzt sich ja nicht hin und hat eine Antwort, sondern...
Ich glaube, es gibt schon so Autoren, die...
Ja?
Denke ich schon.
Ja, aber du nicht.
Nö, gar nicht.
Ich glaube, du bist das eher jemand, der sich auch hinsetzt und dann fängt er an zu sortieren und...
Ja, und erst einmal reinkrabbeln.
Ja.
Warum möchte ich das jetzt so machen? Weil so einen starken Willen habe ich dann schon zu gewissen Dingen, ohne zu wissen, warum ich den jetzt habe. Mhm. Und dann spiele ich halt herum mit den Sachen und am Ende ist irgendwas da. Aber es gibt bestimmt Autoren, die sagen, so, ich weiß, wie es ausgeht, ich weiß von vorn bis hinten, jetzt habe ich meine einzelnen Stellen, die muss ich jetzt komponieren, dann muss ich das anpassen und am Ende steht ein Kunstwerk da und ich glaube, so kann Kunst auch entstehen, aber vielleicht kann ich das später mal. Kann ich nicht.
Ich hatte auch das Gefühl, dass, dass Wien so als Stadt durchaus auch wichtig ist für das Buch und ja, für das Setting.
Ja, auch, wobei das bestimmt auch mit meiner Lage einfach zusammengehangen ist, weil ich halt in Frankfurt war und schon immer noch ja, das Wien vermisst habe.
Ja.
Ja.
Dann hast du es dir beigeschrieben so.
Genau, das war auch ein Teil des Motivs, das zu schreiben.
Okay.
Glaube ich schon, ja.
Ja. Und jetzt bist du in Wien, schreibst du dann über Frankfurt eigentlich?
Nee. Nö, eigentlich.
Immer noch über Wien.
Ich weiß es noch nicht. Also ja. Ich schreibe jetzt schon relativ lang, aber muss den Verlag erst überzeugen, dass das auch was ist, was sie machen wollen. Ja.
Ja.
Aber es startet in Wien. Ja. Ich kenne das halt, oder ich kenne halt die Umgebung besser als die Frankfurter Umgebung.
Ja.
Aber es muss auch kein Hinderungsgrund sein. Ich meine, eine Erfahrung, die man mal gemacht hat, die kann man ja irgendwann später vielleicht noch einsetzen oder auch nicht. Ich weiß es nicht.
Wir sind ja jetzt heute so ein bisschen spazieren gegangen. Wir waren im Kaffeehaus. Du bist in Hauseingänge reingegangen und
ja, du auch.
Ich bin dir natürlich hinterhergelaufen. Wir haben Schilder gelesen. Ist das sowas, was du gerne und viel machst, um die Gegend zu erkunden und rumzulaufen und zu gucken und solche kuriosen Sachen zu sammeln? Also gehört das so ein bisschen zur Materialsammlung dazu, dieses Rumstreifen und Rumgucken?
Also nicht gezielt, aber machen tue ich das auf jeden Fall. Aber es ist nicht so, dass ich mir da Notizen mache und sage, so, wo könnte ich jetzt dies und jenes verwenden? Mhm. Ich glaube, es geht, wenn es tatsächlich Vorbereitung zum Schreiben ist, geht es eher darum, sich in eine Stimmung zu versetzen.
Mhm. Weil es gibt ja Leute, die zum Beispiel eher Material in Büchern finden, andere reden mit Leuten. Andere gehen spazieren.
Ich bin eigentlich gar kein Recherchierer.
Du bist mehr so ein Ausdenker?
Also ich ja.
Ja.
Ich muss jetzt zugeben, wie ich dann das Monarchistenbuch geschrieben habe. Ich habe dann schon ein paar Bücher gelesen von eben bekennenden Monarchisten oder irgendwelchen anderen Reaktionären, um mir da so ein paar Gedanken zu holen, auf die ich vielleicht selber nicht gekommen wäre beim Reindenken. Aber grundsätzlich, ich würde es gern besser können, dass ich jetzt sagen könnte, so, ich denke mir jetzt jemand aus, der ist Anwalt und dann recherchiere ich, was macht ein Anwalt so den ganzen Tag. Aber mir fehlt da entweder der Antrieb oder das Können oder ich weiß es nicht. Das muss alles irgendwo in mir verwurzelt sein, sonst wird das nichts.
Ja, denke ist mir es immer. Halt auch, ja, ich kann das schon verstehen. Das ist dann sowas, man merkt bei vielen Büchern auch, dass es so sehr sauber durchrecherchiert ist und sehr angelesen ist. Ja. Und dann ist es auch irgendwie mit ordentlich Metaphern angereichert und ist dann irgendwie so, aber eben so ein anrecherchiertes Buch. Ja. Ich finde, man merkt das auch.
Wenn ich jetzt ganz gemein pauschal sagen würde, dann würde ich sagen, das sind dann Bücher, die Journalisten sehr gut gefallen, weil sie halt merken, das ist meine Arbeitsweise und es ist Kunst dabei. Fertig.
Ja, aber genau das finde ich eigentlich nicht gut, weil ich das Gefühl habe, das durchblicke ich zu schnell.
Du bist ja kein guter Journalist.
ich weiß nicht.
Okay.
Also das ist mir schon bei Büchern passiert, dass ich das Gefühl habe, so, ja, nee, ich sehe genau, wie es gemacht ist und da ist aber dann nichts dabei, was mich interessiert, weil ich es zu genau sehe, wie es gemacht ist.
Also wenn mir das passiert, dass ich sehe, wie es gemacht ist, freue ich mich meistens eher, weil ich denke, da kann ich mir was abschauen. Ja, da muss man, glaube ich, wenn man schreibt, auch aufpassen, dass man dann Bücher nicht mehr nur auf den Punkt hinliest, dass man Dinge entlehnen möchte oder abschauen oder, aber ich glaube, das habe ich inzwischen auch schon überwunden. Also wenn man, ich weiß nicht, ob es jedem so geht, aber bei mir war es so beim Schreiben, da hat es eine Phase gegeben, wenn ich ein Buch gelesen habe, das mir sehr gut gefallen hat, dann war ich total beeinflusst von dem. In dem Moment ist dann so Schreiben das einzig mögliche Schreiben, was natürlich Blödsinn ist. Und wenn man ein bisschen was dann schon selber gemacht hat, dann kommt man davon wieder weg.
Was sind denn so die Leute, die dich schwer beeindruckt haben?
Wenn man jetzt gerade Henscheid eben einfällt, dann ist das einer mit einem ganz eigenen Stil und das liest man und denkt, das ist jetzt so ausschließend oder so ausschließlich. Ich lese das und würde mich schämen, wenn ich jetzt irgendwas schreibe, was nicht diesen Stil hat, was natürlich Blödsinn ist, aber es hat jetzt so eine suggestive Kraft, dass du gar nicht anders kannst. Bei sowas muss man aufpassen.
Aber ich glaube, so richtig kriegt man das ja eh nicht hin. Es ist ja dann immer was Eigenes, wenn man es dann selbst schreibt.
Ja, aber es kann einem die Freude verderben am eigenen.
Ach so, ja.
Was?
Ja. Ja, vielleicht muss man es dann auch einfach nur lange genug liegen lassen, bis man den Henscheid dann irgendwann aus dem Kopf hat und dann liest man es wieder und denkt, ach, er ist ja eh gut.
Genau, ja, richtig. Hm. Man kann sich ja auch noch zwei, drei Sachen abschauen, aber man sollte es als das lassen, was es ist und sagen, so, jetzt aber wieder an meine Arbeit. Mhm. Und dazu braucht es natürlich das, ich sage jetzt nicht Selbstbewusstsein, aber es braucht so eine Art Routine, dass man halt genug schon gemacht hat, damit man sich auch darauf verlassen kann, es ist ein bisschen was da, was man selber schon hat. Man muss nicht immer ganz bei Null anfangen.
Ja, das stimmt. Also ich weiß auch, dass ich immer irgendwas abgeben kann, egal in welchem, egal in welchem Zustand ich mich gerade befinde, irgendwas kriege ich zustande. Und wahrscheinlich ist das bei dir dann auch.
Ja.
So.
Wird schon. Das Schöne irgendwie ist ja, dass man Zeit hat und man kann ja das dann wieder verwerfen und am nächsten Tag ganz anders dran gehen.
Bist du ein schneller oder ein langsamer Schreiber, so generell?
Bezogen auf einzelne Sätze oder bezogen auf ganze Bücher oder?
Na, schon auf ganze Bücher.
Mir kommt's sehr langsam vor.
Mhm. Wie lange hast du für den aufblasbaren Kaiser gebraucht?
2 Jahre. Ich kann's nicht so genau sagen, weil ich die Hälfte der Zeit habe dran gearbeitet, die andere Hälfte war bei Titanic.
Ja, aber 2 Jahre ist doch total okay, oder?
Ja, aber es kommt immer darauf an, was zählt man jetzt dazu? Das Initiationserlebnis ist über 10 Jahre her.
Ja, dann liegt das halt und reift.
Genau. Es ist ja letztlich auch egal, wie lange man dann dafür gebraucht hat, solange irgendwann mal was draus wird.
Ja.
Begonnen habe ich jedenfalls, da hat Otto Habsburg noch gelebt, das weiß ich noch.
Ah, okay.
Weil wie der gestorben ist, hatte sozusagen die Geschichte dann.
Da
eigentlich hätte er so eine Art Rolle. Genau, eigentlich hätte er so eine Rolle spielen sollen und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist er tot. Mhm. Ich muss es jetzt so im Jahr 2011 ansiedeln, so kurz bevor der stirbt, damit das Buch ein Ziel hat.
Ja.
Zumindest einer der Handlungsstränge des Buches.
Ja. 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 Die Beerdigung ist ja dann am Ende.
Genau.
Genau.
Und da verliert die Protagonistin ja dann auch das Interesse überhaupt am Monarchismus. Durch den Wegfall dieser Figur.
Ja. Ja gut, aber auch durch Lebensumstände und Weiterentwicklung.
Auch durch andere Umstände.
Und, genau. Genau. Was ich an dem Buch ja wahnsinnig angenehm fand, ehrlich gesagt, das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal gesagt, es ist eine Protagonistin, was man ja irgendwie nicht so häufig hat, dass Männer aus der Sicht von Frauen schreiben.
Da habe ich auch Vorwürfe bekommen.
Ehrlich?
Ja, von einem sehr dummen Radiojournalisten.
Oh Gott, weil ich fand das so angenehm beiläufig. Es ist überhaupt nicht so groß aufs Tapet und überhaupt nicht prätentiös, sondern einfach so, ja, ist halt eine Frau.
Der spielt auch nicht die richtige Rolle, oder?
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Die ist halt zufällige Frau.
Genau. Ja. Also so, ich habe halt auch immer so das Gefühl, so ja, ich bin jetzt irgendwie auf die Welt gekommen, ich bin halt zufällig eine Frau, ich mache da jetzt kein Thema draus, aber es ist halt so. Mhm. Und bei ihr ist es genauso.
Ja. Für mich war es beim Schreiben, zuerst war es ein Mann oder ein junger Mann und dann war es eine junge Frau und ich habe beim Schreiben gemerkt, ich hatte irgendwann die Idee, ich mache jetzt eine Frau draus.
Mhm.
Und das hat mir plötzlich geholfen. Es war plötzlich Distanz da zur Figur. Also bei allem, was ich in die Figur reingelegt habe, was von mir da war, plötzlich ist mir leichter gefallen, weil es war jetzt nicht mehr so eindeutig identifizierbar, das bin jetzt ich, der durch Wien rennt, sondern das ist jetzt, so einfach kann es gehen.
Ich habe das auch schon mal gehört, so wenn du ein Problem mit Klischeefiguren hast, dann dreh einfach das Geschlecht um und dann plötzlich haut's hin und wird interessant.
Ist das so ein bekannter Trick, ja?
Nein, ich habe den nur letztens mal gehört und fand den irgendwie interessant. Und habe das dann mal so durchgespielt und dachte so, genau. Warum habe ich,
das ist gut. Also jetzt merkt niemand mehr, dass er eine Klischeefigur ist.
Ja, genau.
Sehr
genau.
Gut.
Es wirklich haut sehr oft hin. Und das ist schon ganz interessant.
Ja, man hat halt dann eine kleine Hürde sich selber eingebaut, die man immer erst überwinden muss. Und das setzt halt irgendwas, glaube ich, im Gedankenpulver frei, was vorher nicht da war, oder? Mhm.
Aber du selber hattest eigentlich kein Problem damit. Oder du hast dann nicht jetzt gedacht, so, oh, jetzt muss ich mich irgendwie in Frauen reindenken.
Nö, das hat mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Also das war eben auch, der besagte Radiojournalist hat dann eben auch in so uralte Kisten gegriffen, dass er gemeint hat, ja, aber man darf ja heutzutage das nicht mehr sagen, aber Frauen gehen ja nicht allein ins Kaffeehaus.
Was? Und
hat er halt gemeint.
Was kennt der denn für Frauen?
Ich weiß es nicht, aber ich habe mir nur gedacht, solange es eine einzige Frau auf der Welt gibt, die es macht, ist es schon gerechtfertigt. Und damit Da muss man erstmal beweisen, dass es keine Frau gibt. Er ist eh schon gestorben.
Oh Gott.
Ja, voll Kram.
Wahrscheinlich.
Aber der hat auch noch sehr gut formuliert, ich muss es immer wieder erwähnen, was mich bis heute ärgert, es würde ihn beim Lesen so irritieren, dass hinten im Klappentext das Foto eines Mannes ist und den würde man beim Lesen nicht mehr aus dem Kopf bekommen und deswegen kann man sich keine Frau vorstellen.
Das finde ich aber ziemlich unflexibel.
Also, ja, ich finde es vor allem interessant für jemanden, der offenbar doch berufsmäßig Bücher liest.
Eigentlich schon, ne?
Denn so selten ist es ja auch nicht, dass Männer über Frauen und Frauen über Männer schreiben.
Ich finde das eigentlich vor allem interessant, wenn Leute nicht dauernd über Figuren schreiben, die genauso sind wie sie selbst. Also man macht das natürlich so am Anfang oder gerade so die Bühnenromane neigen ja irgendwie dazu, so meine Kindheit im Dorfe und wie ich dann und so oder ne, oder ich räume das Haus meiner Großeltern auf. Ja. Zum Beispiel 300 Romane könnte ich wahrscheinlich auch Stand nennen. Also ich glaube, da neigt man so dazu, sehr nah oder sehr autobiografische Figuren zu verwenden. Ja.
Ich finde dagegen auch eigentlich nichts zu sagen, weil ich habe ja vorher schon gemeint, dass ich ein schlechter Recherchierer bin und alles irgendwie aus der Autobiografie rausholen muss. Das, also nicht unbedingt immer nur ich, aber halt alles aus meiner Umgebung. Also ich würde es niemand vorwerfen. Mhm. Aber wenn es halt 1:1 erkennbar ist, ja. Ich glaube, der Nabokov hat irgendwann gesagt, das erste Buch hat man sozusagen frei. Ja. Da darf man autobiografisch schreiben und dann soll man gefälligst was anderes machen.
Wobei ich
nicht wusste, ob sein erstes Buch, weiß jetzt gar nicht, was es ist, aber ob das dann autobiografisch ist.
Die große Autobiografie
hat er später geschrieben. Stört es dich?
Oder? Nein, überhaupt nicht. Rauch ruhig weiter. Ich trinke meinen Kaffee.
Meine Schule, ja.
Meinen handgefilterten Kaffee. Aber ist das nochmal sowas, was dich wirklich interessieren würde? Sowas Autobiografisches mit Jugend in St. Pölten oder so?
Naja, wenn man die Frage so formuliert.
Ja gut, das klingt nicht so richtig attraktiv, ne?
Ja. Na, attraktiv wäre mir wurscht, aber das ist ja dann würde ich ja schon zugeben, dass ich das dann mache. Aber ich habe eigentlich nichts gegen Familienromane grundsätzlich. Mhm. Es hat halt, glaube ich, in den letzten 10, 15 Jahren sehr, sehr viele davon gegeben, wo jeder dann seine eigene Familiengeschichte wahnsinnig interessant findet.
Ja.
Aber ich glaube, es ist grundsätzlich schon was Interessantes.
Es ist wahrscheinlich auch schon so die Beschäftigung mit dem, wo komme ich eigentlich her und welche Leute waren vor mir und machen mich jetzt so aus.
Ja, wenn es nicht nur um einen selber geht, sondern wenn man irgendwas auch erzählt über, wie kommt die Zeit zustande, die es heute gibt, wo kommt das alles her. Also wenn es ein bisschen exemplarisch ist, dann glaube ich, hat es schon seine Rechtfertigung. Seine Gerechtfertigtheit. Haltung.
Was ist denn?
Also die Buddenbrooks erzählen ja nicht nur von der Familie Mann, oder? Da geht es ja um den Abstieg des, was weiß ich, kaufmännisch interessierten Bürgertums.
Genau, da ist dann noch was Großes, Allgemeines drumherum gewickelt.
Und am Ende ist dann sowieso die absolute Verfeinerung und es geht ins Künstlertum und dann müssen die alle aussterben, weil der Künstler nicht mehr lebensfähig ist oder so irgendwie.
Ja, das sind dann so ganz, ganz große Fragen, ne? So Kunst und Leben und so, das war ja bei Thomas Mann immer ziemlich
Ja, das ist ja durchgehend immer die Frage.
Genau, ja.
Der Neid auf die, die keine Kunst brauchen zum Leben.
Ja. Gibt es auch so eine Frage, die dich umtreibt? Irgend so eine grundsätzliche Frage, die du dir stellst?
Puh, was? Wenn du ein paar Beispiele hast, kann ich sagen ja oder nein.
Nee, aber sowas wie, ich weiß es nicht, also sowas wie, wie sollen wir leben? Was macht mich aus? Was macht den Menschen aus? Oder zum Beispiel, was macht Städte aus? Oder solche großen allgemeinen Dinge, die ja vielleicht Leute umtreiben.
Ja, also wenn man es banal formuliert, dann war ja beim aufblasbaren Kaiser die Grundfrage, was macht ein einzelnes Leben unverwechselbar? Und die Antwort, die sich die Figur, die Protagonistin gegeben hat, war ja, man soll irgendwas aus einer Zeit vor sich herüber retten, von dem man dann seinen Enkelkindern erzählen kann, also eine exklusive Erfahrung machen oder möglichst viele davon, die einen dann abheben von den anderen Menschen, die ebenfalls gelebt haben zur selben Zeit.
Mhm.
Ja.
Ja.
Das Leben und der Tod, das ist bestimmt so eine Frage, die mich umtreibt, weil das auch nichts Beantwortbares ist.
Ja.
Und deswegen vielleicht auch wieder banal ist, ich weiß es nicht.
Ja, nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das schleppt man ja auch so mit sich rum. Ziemlich lange.
Ja, also wenn man als nicht religiöser Mensch sich diesen Fragen stellt, dann wird es eigentlich immer erst interessant.
Aber dann wird es komplex, ne? Ja. Weil dann, ja, da gibt es so keine niedergeschriebenen Antworten.
Ja.
Ja. Höchstens in der Literatur, wenn man da vielleicht welche finden kann.
Ja, aber wer soll denn kompetent sein, darüber zu antworten? Also.
Der kompetent ist ja eh keiner.
Also, eben.
Also auch wenn du eben, religiös bist, dann nennst du Leute für kompetent, aber...
Naja, aber dann habe ich die Frage für mich beantwortet.
Ja.
Also da braucht sie dann nichts mehr. Aber ja, das Schöne ist ja, der allerklügste Mensch kann darüber jetzt mehr sagen als ich.
Ja, und weil du kannst es ja immer nur für dich selbst beantworten.
Ja, ich kann es ja gar nicht beantworten. Was soll denn das überhaupt, dieses geboren werden und dann wieder sterben und... Also schon der Gedanke, dass einem da wer so ein Happen Leben hinwirft und dann ist es, kriegt man es aber wieder weggenommen.
Das ist schon eigentlich perfide, ne?
Das ist perfide und inkludiert aber auch schon wieder so einen religiösen Gedanken, nämlich es gäbe da jemanden, der einem das gibt. Also es gibt einem ja niemand. Es passiert halt. Und dann muss man damit noch irgendwas anfangen. Oder muss man ja nicht, aber...
Nee, aber so Natur als Idee ist halt auch zu abstrakt. Damit kann man auch nicht so viel anfangen. Oder die Evolution Natur. Oder so.
Naja, die hat halt so eine Logik aus sich heraus, oder? Aber keinen Sinn.
Nee. Nee.
Also wie ein, was weiß ich, wie heißen diese Bahnen, wo du oben eine Kugel reinwirfst und unten kommt sie wieder raus?
Man, so Flipperautomaten oder ach nee, so Murmelbahnen.
Ja, für Kinder, genau.
Ja.
Ich meine, das hat auch irgendwie eine Logik. Also du schmeißt was rein und es kommt wieder raus, aber... Irgendwas Transzendentes ist da auch nicht dahinter.
Nee, ne?
Es ist halt da.
Ja. Das ist ja auch wieder so ein Klischee, dass so Wiener auch so ein bisschen morbide und sich mit dem Tod befassen und.
Ja, das wisst ihr auch gern, wo das herkommt.
Ja, ne? Ist das ein Klischee oder ist da was dran?
Naja, ich bin ja kein Wiener.
Naja, du bin ja erst seit zwei Jahren.
Ja, bin ja auch durchaus friedhofsinteressiert. Also sicher ein Klischee, aber ich glaube, so falsch ist es auch nicht, weil es kokettieren halt auch viele mit dem Klischee. Viele Wiener. Aber also, wo kann das herkommen? Warum sagt man das dem Kölner nicht nach?
Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht. Also ich war mal.
Als Katholische kann es nicht sein.
Ich war halt in diesen Habsburger Gruften und
Kapuziner
Gruft. Ist schön, genau. Gell? Ist super schön. Aber es ist halt. Das gibt's halt nirgendwo sonst. Ne? Mhm. So in dieser wuchtigen Bleisargform. Und dann geht man zu diesem Sissi-Grab und dann liegen da irgendwie 25.000 Blumen von Menschen, die das sehr frisch dahingelegt haben. Also es ist schon beeindruckend.
Hast du das gesehen von Maria Therese und ihrem Mann? Das ist ja sehr wahnsinnig prächtig. Das sind die ja selber noch nachgebildet in Statuenform. Und
diese Bleisärge?
Er stehen gerade auf.
Wo ist das?
So ungefähr in der Mitte.
Ah,
ist auch erhöht in der Mitte. Und davor steht der Sarg vom Sohn von Maria Theresia, von diesem aufgeklärten Absolutisten Josef II., der ist ganz schlicht.
Mhm.
Ist nur eine Kiste.
Der hat's
auch ein schöner Gegensatz.
Viel, hat sich nie mehr so viel erwartet, der Gute.
Ja, war aber dann die Ausnahme. Danach ist er genauso pompös weitergegangen.
Weiter gestorben worden.
Genau.
Ja, ich fand auch den Zentralfriedhof, ehrlich gesagt, sehr schön. Da war ich vor ein paar Jahren mal. Und der wird ja auch noch ganz ganz prächtig repräsentiert. Also steht dann auch auf den Gräbern immer so die halbe Lebensgeschichte, wo der Mann Botschafter war und ob er irgendwas besessen hat, ob er Realitätenbesitzer war oder nicht und so. Ich finde das ja schon sehr, sehr nett.
Das hast du auf allen Friedhöfen eigentlich. Auch bei dem Baumgartner Friedhof, in dessen Nähe ich wohne, da steht dann halt, was nicht, Hausbesitzer oder Bäckermeister im Ruhestand oder... Postmeisters Gattin oder Witwe oder was?
Ja, genau. Genau, die Frauen sind dann immer Frau Dingsbums Witwe.
Mhm.
Ja.
Genau.
Aber Hauptsache, du hast halt irgendwie noch so dein Titelchen und deine Zugehörigkeit und deine Schublade und so.
Ich wollte ja mal irgendwas schreiben über Grabsprüche. Weil ich habe mal so einen Blöden gelesen. So geärgert. Der hat geheißen, der Tod ist die leichtere Art des Lebens. Das fand ich so betrügerisch und gemein und was soll denn das heißen?
Sehr dämlich, ja. Ja, hau dich gleich hin, alles andere ist Energieverschwendung.
Freu dich doch drauf. Oder ja. Und dann nur so zwei unvergleichbare Sachen und einfach sagen, das eine, Apfel ist die leichtere Form von Bier. Ne? Also.
Völlig schwachsinnig.
Ich habe leider keinen mehr gefunden, der so dumm war wie der. Aber kann man also nichts.
Schon wirklich
keinen Sammelartikel drüber schreiben.
Ja, muss man erstmal ein paar Sachen gesammelt haben. Ne?
Ja, oder ich baue nur den einen Spruch irgendwo ein.
Hast du so Notizbücher oder sowas? Mit
ja, habe ich schon.
Ja?
Also.
Wo du solche Dinge sammelst. Ah. Kleines
Schwarzes. Aber das hat dann halt auch das Problem, da steht dann viel drin und dann möchte ich es irgendwo einbauen und dann muss ich erst suchen, ob ich es nicht eh schon verwendet habe oder ob es ausgestrichen ist. Und es wird dann alles ein riesengroßer Wust.
Hast du feste Schreibzeiten eigentlich?
Das beginnt jetzt ein bisschen, wo unser Kind im Kindergarten ist und dann ein paar Stunden frei sind.
Okay.
Aber eigentlich habe ich es nie gehabt. Ich habe es mir immer vorgenommen und ich habe es mir auch immer Thomas Mann-mäßig so schön vorgestellt. Man steht auf, schreibt mal 3 Stunden, geht Mittagessen, legt sich hin, schreibt noch 2 Stunden und dann
so der Vollzeit-Feierabend.
Genau.
Schriftsteller. Genau.
Eigentlich ein wunderbarer Gedanke, weil ich auch so was Beamtisches in mir habe. Aber es funktioniert bei mir nicht richtig, weil ich kann es dann nicht richtig erzwingen. Mhm. Und inzwischen bin ich schon zu dem herabgesunken, dass ich sage, ich bin schon stolz auf mich, wenn ich am Schreibtisch sitzen bleibe. Also, auch wenn gerade nichts weitergeht, aber zumindest mich in die Situation versetzt zu haben, was machen zu sollen. Mhm. Und irgendwas funktioniert dann doch oft noch.
Also an irgendeinem Zipfel kann man dann nochmal vielleicht irgendwas rausfinden. Ja. Gut. Ja, dann haben wir jetzt schon eine Dreiviertelstunde gelabert. Ja, das ging jetzt irgendwie schnell rum. Ich danke dir sehr, dass wir hier auf diesem wunderschönen, wie heißt das, Servitenplatz?
Servitenviertel, Servitenkirche, wie der Platz heißt, weiß ich nicht.
Im Servitenviertel.
Ja, es sitzen ist
durfte.
Dodere Gegend.
Dodere, genau. Dodere habe ich nie gelesen, ehrlich gesagt.
Lese mal die Merowinger, wenn du magst.
Okay.
Das ist ganz lustig.
Dodere Merowinger.
Ein Mann, der sein eigener Vorfahr zu werden trachtet. Indem er die Witwen seines Vaters und seines Großvaters heiratet. Also nicht seine leiblichen Vorfahrinnen, sondern junge Frauen, die dann immer, ja. Und der Mann möchte die totale Familie werden. Und es gibt auch Szenen von einem Bürgerkrieg in einem Haus, wenn ich mich richtig erinnere. Das also es ist ganz lustig. Und es hat auch seinen Ruf beschädigt.
Das klingt tatsächlich lustig, ja. Gut, dann habe ich, das ist sehr schön, weil normalerweise frage ich dann immer am Ende noch so, was soll ich lesen? Hast du noch irgendwie eine Idee?
Ach so.
Und dann kam das ja sehr organisch.
Okay.
Oder es sei denn, du hast noch eine wunderbare Idee, was man hier
kennst trinkt. Du Anton Reiser?
Habe ich nie gelesen.
Okay. Ist ein sehr schönes Buch.
Gut.
Gar nicht lustig. Schon, ach, naja, weiß nicht. Kann man das sagen? Es hat auch komische Momente, doch, aber... Sehr, sehr, sehr traurig. Sehr schön.
Sehr schön. Vielen Dank für das hier sitzen und mit mir reden.